ARD. Mein Mann sagt, ich bin ein Mann. Ich bin stark und ich muss dich schlagen, denn du bist eine Frau.
Meine Frau muss zu Hause bleiben, die Wohnung sauber halten und sich um mich kümmern.
Ich denke, Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Die Frauen haben hier zu viele Rechte. Das ist ein Frauenland. Sie nutzen das aus gegen die Männer.
Das waren Stimmen aus dem MDR Exactly-Film Islam und Macht der Männer. Was befördert Gewalt gegen Frauen? Meiner Kollegen Julia Kruschwitz und Tarek Kello. Darin geht es um Fragen wie, haben Muslime ein anderes Frauenbild? Liegt das wirklich an der Religion? Und was sagt der Koran? Und wie verändert ein Leben in der deutschen Gesellschaft das Verhältnis der beiden Geschlechter zueinander? Viele, viele spannende Fragen. Ich bin Cecilia Kloppmann und Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Zu Gast habe ich die beiden Autoren Julia Kruschwitz. Hallo Julia.
Hallo Cecilia.
Und Tarek Kello. Hallo.
Hallo.
Ich finde, ihr habt mit dem Film ein ganz schön heißes Eisen angefasst. Also so Vorurteile und Diskussionen zu diesem Thema, die gibt es ja schon immer verstärkt, aber seit 10 Jahren, seit es immer mehr Menschen aus muslimisch geprägten Kulturkreisen nach Deutschland gekommen sind. Was hat euch angetrieben, diesen Film zu machen, Julia?
Es ist ja so, dass ich seit vielen Jahren mich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt, Femizide beschäftige. Und immer, egal wo und wie dieses Thema angesprochen wird, also auch wenn wir unsere Beiträge zu dem Thema auf YouTube gestellt haben, auf anderen Social-Media-Kanälen, kommt immer wieder, ja, aber das sind doch die Muslime und das hat doch mit der deutschen Kultur nichts zu tun. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben mit meiner Kollegin Caroline Hahntje zusammen, da waren wir auf Lesereise sehr, sehr viel in ganz Deutschland, auch in der Schweiz, in Polen, in Österreich, überall unterwegs. Egal, wo wir waren, immer, immer kommt diese Frage. Natürlich ist das ein rechtes Narrativ, was ja verstärkt wird, das ist uns schon auch klar, aber die Frage kam halt auch in Lesungen bei den Frauenhäusern und so weiter dann so, naja, aber wie hoch ist denn der Anteil wirklich? Und es gibt ja auch Zahlen dazu, zum Beispiel in Frauenhäusern und so weiter, da kommen wir später noch dazu, wo diese Gruppe schon überrepräsentiert ist. Und wir haben uns halt gefragt, warum und was ist da wirklich dran? Ich muss dazu sagen, der Themenvorschlag selbst kam nicht von mir, sondern von einer Kollegin, der Amelie Behfeld aus dem Community Management, die halt diese Kommentare auch sehr, sehr häufig gelesen hat, da recherchiert hat dazu und gesagt hat, ja, hier wollen wir uns das nicht mal genauer angucken.
Ihr bildet in eurem Film, der ist in unserem YouTube-Channel von MDR Investigativ als Exactly zu sehen und auch in der ARD Mediathek, wie ich finde, eine sehr große Bandbreite ab. Also ihr habt betroffene Frauen getroffen, ihr habt sich unverstanden fühlende Männer getroffen, sprechen wir noch drüber. Ihr habt aber auch Männer getroffen, die aus diesen Rollenmustern ausbrechen wollen. Ihr habt euch damit beschäftigt, was sagt eigentlich der Koran. Wenn man so einen Film sich anschaut, dann nimmt man das ja oft als Zuschauer einfach so hin. Da taucht einfach jemand auf und sagt was dazu. Aber war es denn wirklich so einfach, so viele Stimmen für den Film zu bekommen, Tarek?
Nee, das war nicht so einfach. Das Thema hatten wir seit letztes Jahr begonnen und seitdem haben wir recherchiert und mehrmals diese Veröffentlichung verschieben, weil wir einfach immer Absager kriegen. Auch Leute, die zugesagt haben, später vor dem Drehtermin haben sie nochmal abgesagt. Und deshalb müssen wir immer nochmal neu recherchieren und nochmal einen neuen Interviewpartner finden.
Du hast eine Umfrage gemacht vor einem Supermarkt in Halle, vor einem arabischen Supermarkt und hast da Stimmen gesammelt. Ein paar haben wir schon mal eingangs gehört, aber da würde ich noch mal ein paar spielen.
Was ist, wenn sie abends mit einem männlichen Freund ausgeht?
Mit einem Freund ausgehen, das gibt es bei uns in arabischen Ländern nicht. Wenn man seine Frau mit einem Mann auf der Straße sieht, dann ist das nicht schön. Das erlaubt weder die Religion noch die Großfamilie.
Was würden Sie tun, wenn das passiert?
Ich werde zuerst mit ihren Brüdern reden und dann werde ich mich von ihr scheiden lassen.
Die Frau kümmert sich um die Dinge im Haus und der Mann ist für die Dinge außerhalb des Hauses verantwortlich.
Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen.
Was bedeutet das?
Männer sind für die Frauen verantwortlich. Bei uns Muslimen ist es nicht erlaubt, dass Frauen arbeiten. Meine Frau lebt zu Hause wie eine Königin. Was auch immer sie verlangt, bringe ich ihr nach Hause. Sie muss nirgendwo hingehen, muss nicht arbeiten. Sie muss zu Hause bleiben, die Wohnung sauber halten und sich um mich kümmern. Möge Gott sie belohnen.
Tarek, du bist da unterwegs gewesen, du hast diese Männer angesprochen. Erstens auch nochmal die Frage, war es da schwer, mit jemandem ins Gespräch zu kommen? Und glaubst du, dass es einfacher war, dass du als jemand, der Arabisch spricht und aus dem gleichen Kulturkreis kommt, dass da doch eine größere Aufgeschlossenheit war, mit dir zu sprechen, als wenn jetzt Julia da gestanden hätte?
Der Unterschied ist, ob vor der Kamera oder unter vier Augen. Unter vier Augen haben viele Männer, haben Alice sowas erzählt, aber immer wenn ich nach Interview frage, haben sie dann sofort abgesagt. Und wir haben immer versucht, jemand wie solche Leute vor die Kamera zu kriegen. Es war immer schwierig. Dann gab es die Idee, okay, wir machen das einfach so spontan. Und wir fragen die Leute, die spontan, und wir fahren in einem Stadt, wo ich so wenig Kontakte zu Leuten habe und einfach so auf Arabisch, dass man sozusagen spontane Autone kriegen. Und wir haben diese Autone gekriegt. Also vieles hat mich nicht überrascht, weil ich das schon gehört habe, aber es war einfach überraschend, dass wir das vor der Kamera das gekriegt haben.
Und waren die Männer überrascht, dass du überhaupt diese Fragen stellst?
Ja, und sie haben immer versucht, darüber nicht zu sprechen. Und ich habe immer nochmal nachgefragt und nachgefragt. Und manche Fragen waren so, aber du kennst das ja, warum fragst du? Ich habe das immer so formuliert, naja, ich mache das zusammen mit Kollegen, die Deutschen sind, und sie wollen das gerne wissen. Kannst du das erklären?
Warum fällt es den Männern so schwer, darüber zu sprechen?
Naja, ich glaube, das sind verschiedene Gründe. Ein Grund ist Scham. Zweites Grund, wie so viele das formuliert haben, sie meinen, das wird auf uns eine rassistische Reaktion geben. Und dann die rassistische Vorstellung und Reaktion wird immer größer gegen uns. Deshalb, wir wollen darüber nicht reden. Deshalb war einfach schwierig, jemanden zu überreden, lass uns wir selbst über unsere Probleme reden und nicht die anderen über unsere Probleme reden und dass sie das nutzen.
Das heißt, ist Ihnen schon bewusst, dass das anders ist als in Deutschland oder dass das schlecht ankommen könnte oder sind die davon nicht selber überzeugt? Also das verstehe ich immer nicht so richtig.
Also ich erzähle genauso über dieses Dreh in Halle, nachdem wir so ein paar Leute gefragt haben und dann weiter Richtung Auto gelaufen, einer ist hinterher gelaufen und hat mich gefragt, ob er irgendwie Ärger von deutschen Behörden kriegt, weil er einen bestimmten O-Ton gegeben hat oder dass er vielleicht von Polizei eingeladen wurde.
Also es gibt einfach auch eine Angst, dass man was falsch macht hier?
Genau, weil sie wissen genau, dass es diese Meinung hier passt hier nicht gut und dass man vielleicht deswegen Ärger kriegen konnte.
Und wenn du das Interview für Al Jazeera gemacht hättest oder Al Arabiya oder wen auch immer, dann hätten sie offener geredet, glaubst du?
Das macht mir die Tür offen in vielen Bereichen, wenn ich so sage, ich recherchiere vor arabischer Sendung, die reagieren anders bestimmten Themen und dann kriege ich auch schneller Interviewpartner.
Ihr habt viele verschiedene Leute getroffen. Eine betroffene Frau heißt Ilja. Die hat sich gewehrt gegen die Gewalt ihres Mannes. Sie kam 2015 aus Afghanistan nach Deutschland. So wie ich das in eurem Film wahrgenommen habe, war das für sie so eine Art Befreiung. Also sie konnte auch rausgehen, sich mit Freundinnen treffen oder wollte rausgehen, sich mit Freundinnen treffen. Und sie hat euch Folgendes erzählt.
Seit einem Jahr trage ich kein Kopftuch mehr. Er sagt, du bist Muslima, du musst immer mit Kopftuch rausgehen. Aber ich finde, die Gewalt hat mit dem Islam nichts zu tun. Das steht auch nicht im Koran. Unser Prophet war auch ganz lieb mit seinen Frauen. Es ist nicht so, wie viele Leute denken. Mein Mann sagt, ich bin ein Mann. Ich bin stark und ich muss dich schlagen, denn du bist eine Frau und du musst mir gehorchen.
Falls Sie sich jetzt wundern, warum da keine Originaltonspur drunter ist, diese Töne haben wir nachgesprochen. Das hat Sicherheitsgründe oder eben auch den Grund, dass diejenigen, die uns diese Interviews gegeben haben, ihre Stimme nicht im Fernsehen oder jetzt auch hier im Podcast hören möchten. Julia, wie ist die Geschichte von Ilja?
So wie du sagst, sie ist mit ihrem Mann und damals zwei Kindern 2015 aus Afghanistan hierher gekommen. Die waren zunächst, wie eigentlich alle anderen, in der Gemeinschaftsunterkunft. Und sie hat sich relativ schnell, so wie sie erzählt hat, angefreundet mit anderen Geflüchteten und haben dann auch gemerkt, also für deutsche Verhältnisse ist es ja unvorstellbar, dass Frauen nicht rausgehen können. Für die war das wirklich eine Befreiung, also dass sie einfach mal spazieren gehen können, ja, und rausgehen können, einkaufen in Park oder so. Aber Aber auch da immer nur in Frauengruppen, niemals alleine. Aber auch das war schon für sie eine Befreiung. Und sie sagt, als sie dann eine eigene Wohnung hatten, als sie dann aus der Gemeinschaftsunterkunft ausgezogen sind, dann ging's los. Also da hat er sofort angefangen, sie zu schlagen, ihr zu drohen, sie soll das nicht, sie darf das nicht und so weiter. Sie hat sich gewehrt und hat gesagt, nee, wir sind jetzt hier in Deutschland, ich darf das hier, ich darf mit Freundinnen rausgehen, ich darf das und das. Er hat ihr nicht erlaubt, zum Sprachkurs zu gehen. Das hat sie dann aber auch gemacht. Und das ist tatsächlich was ich von vielen geflüchteten Frauen sehr häufig höre, dass Männer sich dagegen wehren, dass Frauen ihre Unabhängigkeit haben, dass sie einen Sprachkurs machen, dass sie Freundinnen haben und so weiter. Sie kannte das Hilfesystem hier halt nicht. Das gibt es natürlich in Afghanistan und in anderen muslimischen Ländern nicht. Das hat sie dann auch erst kennengelernt, als sozusagen von außen Leute eingegriffen haben. Also die Kita-Erzieherin war das in dem Fall von ihren Kindern, die dann gemerkt hat, da stimmt was nicht und mit Ilja ins Gespräch gegangen ist. Ilja ist nicht ihr richtiger Name, sie lebt ja noch bei ihrem Mann, also es wäre hochgefährlich, wenn man sie erkennen würde. Dann ist sie ins Frauenhaus gegangen und so weiter und so fort.
Sie hat sich von ihrem Mann getrennt, aber dann gab es auch einen großen Einfluss der Familie, dass sie wieder zurückgehen musste.
Ja, das ist in Familien aus muslimisch geprägten Ländern auch so, dass es immer die Familie eine Riesenrolle spielt. Alle mischen sich da ein, alle reden da mit und Trennung ist sehr, sehr schambehaftet. Also so habe ich das mitgekriegt. Man kann sich nicht so einfach trennen. Das ist halt für Frauen, die hier in Deutschland sind, noch mal schwieriger, weil sie ja getrennt von der Familie sind. Das heißt, selbst wenn sie sich trennen und noch einen Teil der Familie haben, wo sie unterkommen können, das geht halt alles nicht. Die Frauen sind komplett auf sich alleine gestellt. Sie werden verstoßen von der Familie. Sie müssen selbst fürs Geld sorgen. Sie müssen selbst für eine Unterkunft sorgen oder halt diese ganzen Anträge stellen. Und sie müssen sich gegen den kompletten Druck der Familie wehren. Ich bin ja viel in Frauenhäusern unterwegs gewesen. Ich habe ganz viel mit Betreuerinnen dort gesprochen und die sagen, das ist halt auch ganz häufig ein Sicherheitsproblem. Also, dass es ganz häufig so ist, wenn die Frau dann wirklich brechen will mit der Familie, dass sie in ein anderes Bundesland umziehen muss, im schlimmsten Fall eine neue Identität bekommen.
Julia hat gerade gesagt, Tarek, dass so eine Trennung auch schambehaftet ist. Zumindest war das mein Eindruck in einem Beispiel von eurem Film. Da gibt es einen Libyer, Amar, also einen Mann, was dann eben auch nochmal zu so einer extremen Gewalt führen kann. Der hat erzählt im Film, 2015 ist er geflohen mit seiner Frau vor dem Bürgerkrieg in Libyen über das Mittelmeer. Diese gefährliche Überfahrt nur knapp überlebt. Aber in den folgenden Jahren hier in Deutschland sei ihre Beziehung in eine Spirale aus Konflikten und Gewalt geraten. 2019 habe sich dann die Frau von ihm getrennt, nachdem er sie geschlagen hatte. Und da hören wir auch noch mal rein in dieses Interview. Und auch der Ton von Amar, der eigentlich anders heißt, ist nachgesprochen.
Wir haben uns gestritten. Ich wollte sie zum Schweigen bringen, aber sie hat einfach weitergeredet. Sie wollte mich schlagen, da habe ich zurückgeschlagen. Sie ist zu den Nachbarn gerannt und die haben die Polizei gerufen. Die kam und ein Krankenwagen. Sie war dann 2 Tage im Krankenhaus.
Sie war 2 Tage im Krankenhaus?
Ja, sie war aber okay. Sie hat eine sehr empfindliche Haut. Sie bekommt sofort blaue Flecken.
Tarek, ist es denn so, dass wenn so eine Frau zeigt, dass sie sich vielleicht trennen möchte, dass das auch nochmal zu einer extremen Gewalt führen kann, weil man einfach gewohnt ist, dass der Mann der Bestimmer ist?
Das ist der Grund, weil der Mann immer der Bestimmer ist. Eine Frau kann nicht einfach trennen. Auf dem Papier in vielen arabischen Ländern oder auch muslimischen Ländern steht, Frau darf sich trennen, aber das ist nur auf dem Papier. Im praktischen Leben, kaum Frau schafft das in einem arabischen Land oder muslimischen Land, sich zu trennen. Und ich habe auch hier mich mit vielen Frauen getroffen und habe vielen Geschichten gehört, wo einfach Frauen nach Deutschland geflohen, nur aus dem Grund, dass sie sich trennen wollten.
Also dass es ein Fluchtgrund ist?
Ein Fluchtgrund. Ich habe auch Männer gesehen, die auch erzählt haben, sie kamen nach Deutschland an, sie waren in der ersten Aufnahmerichtung, dann gab es diesen BAMF-Interview und in diesem Punkt haben sie dann ihren Ehefrau nicht mehr gesehen. Also die Frau kam rein in den Interview und dann hat dort gesagt, ich will alleine sprechen ohne meinen Mann. Und seitdem ist die Frau weg, weil dann hat sie gesagt, ich will mich trennen und ich bin aus diesem Grund nach Deutschland geflohen, konnt ihr mir helfen? Und dann den BAMF hat die Frau unterstützt, seitdem ist die Trennung. Zum Beispiel ein Mann war in Dresden und er hat mir diese Geschichte zum Beispiel erzählt. Die Geschichte hat sich mehrmals wiederholt, aber das ist einfach für mich Bestätigung, dass einfach Frauen nur aus Also nicht alle, klar, aber manche Frauen aus diesem Grund nach Deutschland fliehen.
Du bist ja selbst nach Deutschland gekommen 2013. Du stammst aus Syrien. Als du angekommen bist in Deutschland, wie war das für dich hier? Also so, gab es da ein anderes Verhältnis zu Frauen und hast du irgendwie gemerkt, dass es da einen Unterschied gibt zu Syrien?
Das hat mich so positiv überrascht, dass die Frauen hier stark sind, klar nicht alle, und die selbstständig sind. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum sind sie so und wie schaffen sie das? Also in unserer Kultur, das ist anders. Und man denkt, ist das in der Erziehung, liegt an der Kultur, Religion? Ich habe diese Frage auch an vielen Freundinnen gestellt. Eine hat so formuliert, dass es nur der Krieg hat unsere Gesellschaft geändert. Damals war in Deutschland auch schwierig, Frauenbilder, aber nach dem Zweiten Weltkrieg, dann haben die Frauen aufgestanden und sie haben dann Deutschland aufgebaut.
Sie meinte nach dem Zweiten Weltkrieg, dass dann natürlich viele Männer gefehlt haben und Frauen eine andere Rolle übernommen haben. Man darf aber auch nicht vergessen, wir kommen später auch nochmal dazu zum Rollenbild, dass in der Bundesrepublik Deutschland Frauen noch bis 1977 eine Erlaubnis ihres Ehemanns brauchten, um arbeiten zu gehen. Julia, du hast es schon eingangs gesagt, du hast dich in den letzten Jahren verstärkt journalistisch mit dem Thema Gewalt gegen Frauen, Femizide beschäftigt. Du hast viele Berichte gemacht, Filme gemacht, du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Femizide, Frauenmorde in Deutschland. Gewalt gegen Frauen gibt es wahrscheinlich in jeder Gesellschaft und es gibt sicherlich auch, das kommt ja in eurem Film auch nochmal vor, Gesellschaften, über die wir jetzt gerade nicht sprechen, zum Beispiel Lateinamerika oder Indien zum Beispiel, wo auch die Stellung der Frau oft sehr, sehr schlecht ist und es viel Gewalt gibt, aber ihr betrachtet ja in eurem Film vor allen Dingen explizit die muslimische bzw. arabische Gesellschaft. Kann man das jetzt eigentlich auch statistisch sehen, dass es Unterschiede gibt in der Gewaltausübung gegen Frauen?
Es ist so, dass die Zahlenlage generell sehr schlecht ist, was häusliche Gewalt betrifft. Die einzige repräsentative Datenquelle, die wir haben, ist die polizeiliche Kriminalstatistik. Das ist aber eine reine Anzeigenstatistik. Da gibt es schon mal Verzerrungen, also wer wird wie oft angezeigt. Auch da hat der Präsident des Bundeskriminalamtes bei der Vorstellung der Statistik nochmal darauf hingewiesen, dass Menschen, die nicht aus Deutschland stammen, als fremd wahrgenommen werden, häufiger angezeigt werden. Auch bei häuslicher Gewalt ist zwar die Anzeigequote sehr gering im gesamten Deliktsbereich, aber auch da ist es vielleicht häufiger, dass dann der Nachbar die Polizei ruft oder die Kita-Erzieherin doch mal anzeigt oder so, als jetzt bei alteingesessenen deutschen Familien. Das ist ein Verzerrungspunkt. Und dazu kommen halt Faktoren wie prekäre Lebensumstände, Druck, der ausgeübt wird von außen, Arbeitslosigkeit, auch so Dinge wie selbsterlebte Gewalt, Fluchterfahrungen. Das sind alles Faktoren, die generell Kriminalität erhöhen und das gilt auch für häusliche Gewalt, weil in der Kriminalitätsstatistik sind Nicht-Deutsche schon überrepräsentiert im Vergleich zum Bevölkerungsanteil. Also wir reden von 63% deutsche Tatverdächtige. Die nicht-deutschen Tatverdächtigen liegen bei 37%. Das ist deutlich mehr als der Bevölkerungsanteil. Also ich glaube, der liegt bei ungefähr, ist immer die Frage, was wird jetzt als nicht-deutsch angesehen, als Migrationshintergrund. Zwischen 14% und 19% liegt der, glaube ich, der Bevölkerungsanteil von Migranten in Deutschland. Also deutlich höher. Und man hat ja auch Polen und wenn man noch weiter guckt in die Statistik, kommt dann auch ziemlich schnell die Ukraine und Rumänien. Das sind alles jetzt nicht muslimisch geprägte Länder. Aber man kann die Tatsache nicht wegleugnen, dass es natürlich einen hohen Anteil an diesen Tatverdächtigen häuslicher Gewalt gibt. Und das Zweite ist, das nennt auch das Bundeskriminalamt, da waren wir gerade dabei, diese Männlichkeitsnormen, die zu Gewalt führen. Also, dass man sozusagen ein ausgeprägtes Bild von Männern hat, die ihre Männlichkeit definieren durch Dominanz, Gewalt und eben sozusagen der Bestimmer. Das ist auch etwas, was zu generell Gewalt und auch zu häuslicher Gewalt führt. Und das ist eben in vielen Ländern tatsächlich stärker ausgeprägt, aber eben nicht nur in muslimischen, sondern man müsste das untersuchen. Ukraine, Polen, Rumänien, wie gesagt, auch sehr hoch. Ich denke, da sind patriarchale Strukturen auch noch stärker ausgeprägt als bei uns.
Ist es denn so, dass in diesen patriarchalen Strukturen auch die Akzeptanz von Gewalt gegenüber Frauen, zum Beispiel sogar durch Frauen oder durch Familienmitglieder, höher ist?
Das ist auch sehr schwierig zu beantworten, aber du hast es ja auch gesagt, dass wir auch in Deutschland noch nicht so wirklich wahnsinnig weit sind. Was ich interessant fand in den Gesprächen mit Tarek war, dass er auch erzählt hat, kannst du gleich selber nochmal erzählen, dass Gewalt in der Schule völlig normal ist. Also Rohrstock, Kinder schlagen vor den ganzen Augen der Klassen. Das hat meine Mutter auch erzählt. Die ist jetzt 80. Ich weiß nicht, wann das Züchtigungsverbot in den Schulen kam, aber unsere Eltern, Großelterngeneration, die haben das noch erlebt.
Also ich habe das auch noch erlebt. Ich bin in der DDR aufgewachsen und in der Schule auf dem Land jemanden aus der Bank hochziehen oder mit dem Schlüsselbund schmeißen oder mit dem langen Lineal mal so auf die Hände klopfen. Das haben jetzt nicht nur die männlichen Lehrer gemacht, das haben auch die weiblichen Lehrer gemacht.
Es geht ja um, wie akzeptiert ist Gewalt, um irgendetwas durchzusetzen. Und das fängt ja in der Erziehung an.
Dann haben sich auch keine Eltern beschwert. Und das ist
genau,
ja der Punkt.
Und die Eltern haben ja auch da, das Züchtigungsverbot ist erst 20 Jahre alt, dass die Eltern ihre Kinder nicht mehr schlagen dürfen, dass das strafbar ist, ist noch nicht so alt. Fragt deine Eltern, fragt eure, die wurden, das war ganz normal, dass die geschlagen wurden. Und zwar heftig. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Ding, wie stark ist Gewalt akzeptiert, um etwas durchzusetzen. Und wir wissen aus der Gewaltforschung, auch zu häuslicher Gewalt, wenn Kinder sehr stark häusliche Gewalt erlebt haben, auch am eigenen Leibe, ist die Chance oder das Risiko sehr viel größer, dass sie entweder selbst Täter oder Opfer werden. Das ist etwas, was auch alle in den Frauenhäusern erzählen. Das zieht sich durch die Familien und das haben wir in deutschen Familien noch genauso. Sie sagt, ich habe jetzt, eine ältere Frauenhausmitarbeiterin erzählt mir, ich habe die Töchter jetzt von den ersten, die ich hier aufgenommen habe. Und das ist etwas, was sich durchzieht. Und das ist halt, glaube ich, tatsächlich in anderen Strukturen, auch in Osteuropa, schon noch weiter verbreitet. Wobei wir uns da jetzt auch nicht hinstellen können und sagen, dass wir da das Musterbeispiel sind.
Lasst uns mal wieder zurück zum Thema Muslime, was ja auch das Thema eures Films ist. Und lasst uns mal gucken, ihr habt euch ja auch beschäftigt damit, was steht jetzt im Koran zum Thema Frauen. Unter anderem steht da drin, wir zitieren eine Übersetzung von Hartmut Bobzin, die Männer stehen für die Frauen ein. Deshalb, weil Gott den einen von ihnen den Vorzug vor den anderen gewährte und weil sie etwas von ihrem Vermögen aufgewendet haben. Ihr habt versucht, mit muslimischen Gelehrten dazu zu sprechen. Das war nicht so einfach.
Ich kenne viele Imame hier in Deutschland und ich habe sie alle gefragt, erstmal privat, auch WhatsApp. Hey, wir machen einen Beitrag über das Thema. Wir wollen gerne jemand auch zu Wort kommen und diese Verse erklären, damit wir dieses Thema thematisieren. Dann reagieren gar nicht. Manche haben es mit ihnen erstmal telefoniert und nach dem Telefonat, ja, schreiben mir eine SMS und dann schreibe ich einen Text, dann reagieren sie gar nicht mehr. Dann haben wir nochmal auf einen offiziellen Weg probiert, E-Mails an allen Moscheen, die, also nicht alle, oder viele, viele hier in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, auch probiert, da gab es auch keine Reaktion. Nur einer hat dann reagiert und sie meinen, vielleicht in Frankfurt, vielleicht auch nicht. Dann habe ich dort auch niemanden erreicht.
Aber dann hast du ja trotzdem noch jemanden gefunden, der ist auch aus Syrien, so wie du, Tarek, heißt Assam al-Hallak. Der war in Syrien Imam und auch 3 Jahre in Wittenberg, in Sachsen-Anhalt. Und was der zu dieser Koranstelle sagt, das hören wir uns auch gleich nochmal an.
Eine Frau hat nur dann das Recht zu arbeiten, wenn ihr Ehemann es ihr erlaubt. Wenn die Lebensumstände es erfordern, dass eine Frau arbeitet und sie in einem bestimmten Ort Arbeit findet, beispielsweise in einem Bekleidungsgeschäft, wo sie mit Frauen zusammenarbeiten kann.
Tarek, wie ist es denn jetzt zum Beispiel in Syrien? Wird denn da das, was der Imam gerade erklärt, dass eben Frauen nur da arbeiten können, wo sie zum Beispiel mit Frauen zusammen sind und auch noch außer Haus, ist ja auch nochmal so ein Problem, dann auch wirklich so durchgezogen?
Also wir werden auch in Syrien dasselbe erleben. Wir werden erleben, Imam, der sagt, nein, Frauen dürfen nicht arbeiten und wenn ja, unter bestimmten Umständen. Während der Recherche, wir haben so verschiedene Art von Frauen erlebt oder auch Meinungen. Wir waren in diesem Café Masaj in der Eisenbahnstraße und dort haben wir uns mit Frauen getroffen, die Muslime sind, aber so sehr offen sind. Und die beiden machen Ausbildung hier in Deutschland. Und dann kam noch die Schwester dazu. Die arbeitet schon seit Jahren, sie trägt Kopftuch, sie ist Muslima. Gleichzeitig, wir haben diese O-Ton von den Imam, wo er sagt, nein, Frauen zu arbeiten ist immer schwierig und es soll nur unter einem bestimmten Umständen. Was wir von Frauen gehört haben, war ganz anders. Und deshalb, man denkt immer, es gibt verschiedene Islam oder es gibt verschiedene Aufklärung.
Dieser Vers, der Sure, der hat auch noch einen zweiten Teil und den hören wir uns jetzt auch gleich nochmal in der Übersetzung an.
Die frommen Frauen sind demütig ergeben, hüten das Verborgene, weil auch Gott es hütet. Die aber, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, die ermahnt, haltet euch fern von ihnen auf dem Lager und schlagt sie. Wenn sie euch gehorchen, dann unternehmt nichts weiter gegen sie. Gott ist hoch erhaben und groß.
Und dazu hat euch dann der Imam Asim al-Halek Folgendes gesagt.
Der Vers beschreibt drei Schritte. Der erste besteht darin, mit ihr zu reden. Das bedeutet, dass der Mann ihr zeigt, dass er sie begehrt und für sich behalten möchte. Der zweite Schritt bedeutet, dass der Mann das gemeinsame Schlafzimmer verlassen sollte. Er sollte jedoch im Haus bleiben, aber die Frau nicht provozieren. Der dritte Schritt ist dann Schlagen. Das unterliegt dem islamischen Recht bestimmten Vorschriften. Sie darf nicht bluten, sie darf sich keine Rippe brechen und man darf keine Spuren am Körper hinterlassen.
Für mich klingt das eigentlich übersetzt so nach dem Motto, schlag sie, aber pass auf, dass es keiner sieht.
Dieser Imam ist liberal. Also es gibt so noch verschiedene, wie ich auch vorher gesagt habe, entweder denkst du, es gibt verschiedene Islam oder es gibt verschiedene Aufklärung. Jeder erklärt diese Vers auch ein bisschen anders. Und dieser Imam war liberal und er hat uns diese Aufklärung gegeben. Die anderen Imamen werden das ein bisschen weicher oder noch stärker erklären, aber wir bleiben immer noch in diesem Rahmen. Also schlagen ja, aber unter bestimmten Umständen.
Anders hat es ja die Islamwissenschaftlerin gesehen, die ihr noch gesprochen habt, Julia Dina El-Omari. Die hat diesen Vers auch nochmal ganz anders interpretiert.
Ja, sie ist ja Islamwissenschaftlerin am Zentrum für Islamische Theologie in Münster. Also hat eine theologische Ausbildung und beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Text. Also sie kommt wirklich von der Textinterpretation und hat auch Bücher geschrieben, wo es darum geht, den Islam und den Koran geschlechtergerecht auszulegen. Also zu gucken, was für feministische Züge hat dieser Text. Und sie sagt, dass es durchaus sehr viele gibt. Auch in der Schöpfungsgeschichte zum Beispiel, anders als im Christentum, sind Mann und Frau gleich. Es wird auch in dem Koran immer von Gleichberechtigung, also die Geschlechter werden nicht anders betrachtet. Aber diese eine Sure, über die wir jetzt reden, die ist halt problematisch, weil sie ja tatsächlich auf den ersten Blick zwei Teile, der erste Teil geht um die Stellung von Mann und Frau, den Rang von Mann und Frau. Und da gibt es verschiedene Übersetzungen. Auch die Übersetzung ist immer ein Problem. Aber im Grunde heißt es, dass die Männer die Verantwortung für die Frauen übernehmen sollen und vor ihnen stehen. Also das wird auch verschieden übersetzt, manchmal höher stehen, wie auch immer. Und die Islamwissenschaftlerin, die das eben feministisch und im historischen Kontext verortet, die sagt, im Grunde heißt es, dass die Männer Verantwortung für die Frauen übernehmen müssen, weil sie damals überhaupt keine Möglichkeit der Versorgung hatten. Also arbeiten, wir reden vom 7. Jahrhundert, auf der arabischen Halbinsel gab es überhaupt keine Möglichkeit für eine Frau ein Einkommen zu generieren. Sie waren völlig abhängig, entweder von ihrer Familie oder dann eben von den Männern. Und daher ist dieser Vers, dass die Männer die Frauen versorgen müssen. Und das ist bis heute auch in islamischen Ländern, Tariq wird das bestätigen, es ist eine Pflicht, dass die Männer für die Frauen sorgen müssen. Also die müssen für die Wohnung, für alles Mögliche sorgen, die sind da verpflichtet, das zu tun. Dann ist aber die Frage, wie ist die Stellung der Person, also wer darf was bestimmen? Und die Islamwissenschaftlerin Dina El-Omari, die sagt, es ist eine gegenseitige Verantwortung. Also dass beide füreinander verantwortlich sind in einer Beziehung und das ist auch ein großes Gebot im Koran, dass man harmonisch miteinander umgehen soll und so weiter. So sei die Beziehung geprägt und sie liest aus diesem ersten Teil des Verses nicht heraus, dass der Mann über der Frau steht, sondern dass es eine gegenseitige Verantwortung gibt. Der zweite Teil des Verses ist ja der problematische mit dem Schlagen. Und da sagt sie auch wieder historischer Kontext auf der arabischen Halbinsel, 7. Jahrhundert nach Christus. Gut, sie hat gesagt, das war halt eine extrem patriarchale Gesellschaft, wo Frauen überhaupt keine Rechte hatten, weibliche Babys lebendig vergraben wurden, Frauen konnten weiter vererbt werden, es wurden extrem viele Frauen getötet, Gewalt war an der Tagesordnung. Und man muss dazu sagen, dieser Vers hat ja drei Stufen. Also du sollst erst die Frau ermahnen, auch wenn sie widerspenstig ist, wenn sie nicht gehorsam ist, soll der Mann die Frau ermahnen, soll sich dann räumlich von ihr trennen, also die Schlafzimmer getrennt haben, keinen Sex haben. Und dann, wenn das alles nichts hilft, dann schlagen. Das ist auch die Reihung, die der Imam Asim al-Halak gesagt hat. Also schlagen nur, wenn dann sozusagen die anderen Sachen alle schon gemacht wurden. Und das interpretiert Professor Dina El-Omari so, dass das halt in der damaligen Gesellschaft schon fast eine Revolution war, dass man zuerst redet, sich dann trennt räumlich und dann erst schlägt. Und dann gibt es da noch eine Auslegung dazu, wie das genau gemacht werden soll, dass man es nicht sieht, nur symbolisch. Und das wäre für die damaligen Verhältnisse, wären das die erste Einführung von Frauenrechten gewesen, dass man sozusagen erst versucht, mit Kommunikation das Problem zu lösen und dann erst Gewalt anwendet. Und sie interpretiert das sogar, dass das Schlagen abgeschafft werden soll. So ist ihre Interpretation. Und so würde sie das auch heute interpretieren, dass Gewalt gegen Frauen abzulehnen sei. Sie sagt, der Koran muss immer im historischen Kontext gesehen werden, wenn man ihn wörtlich liest, und aber in den heutigen Kontext übertragen werden. Und da gibt's halt andere Voraussetzungen als damals.
Du hast ja mit ihr gesprochen, du hast das Interview mit ihr geführt. Du beschäftigst dich jetzt schon so lange mit Gewalt gegen Frauen, Femiziden. Konntest du da mitgehen mit diesen Erläuterungen von ihr?
Na, ich finde, das sind zwei verschiedene Sachen. Das ist ja eine historische Schrift, eine religiöse Schrift. Ne? Also wie man die auslegt, das kann ja wirklich jeder so interpretieren, wie er das begründet. Die Meinung des Imam Asim al-Halak ist jetzt keine Einzelmeinung. Ne? Und wie Tarek schon gesagt hat, das ist eine eher liberalere Meinung. Dass man unter Umständen Frauen schlagen darf, ist schon, so wie wir gefunden haben, Konsens. Und das hat mich schon erschreckt. Und man muss auch dazu sagen, wir sind hier in Ostdeutschland. Das ist eine komplett andere Gesellschaft von Muslimen, als sie jetzt in Westdeutschland vorzufinden ist. Hier ist eigentlich eine nennenswerte Einwanderung, hat erst stattgefunden nach 2015 und auch vor allem aus arabischen Ländern, Syrien, Irak, Libanon, Libyen und Afghanistan und Iran. Und die kommen aus ihren Ländern, wo sie sozialisiert wurden und die Gesellschaft so erlebt haben. In Westdeutschland haben wir Muslime, die hauptsächlich aus der Türkei stammen, aber eben auch aus Balkanländern und Kurden ganz viele. Die sind seit den 60er Jahren hier in mehreren Generationen. Die haben ein ganz anderes Verständnis. Das muss man vielleicht auch in Betrachtung des Films oder dem Gespräch, was wir hier führen, auch sehen, dass wir uns hauptsächlich natürlich mit der Situation beschäftigen, die wir hier vorfinden. Und da finde ich es zum Teil schon problematisch, was da in Moscheen gepredigt wird in Bezug auf das Frauenbild.
Was ich total spannend fand an eurem Film, dass es ja auch eine Bewegung gibt, Ausrichtung der entweder muslimischen oder auch arabischen oder Einwanderergesellschaft, wie auch immer man das nennen möchte, und die von Männern kommt. Ihr habt in Berlin ein Projekt besucht, das heißt Heroes. Du bist da gewesen, Tarek, und hast da mit verschiedenen jungen Männern gesprochen, die ihre eigenen, auch anerzogenen Wertemaßstäbe hinterfragen. Und bevor wir darüber sprechen, wie es da war, hören wir da mal rein.
Ich hatte vorher das ganz klassische Rollenbild, was jeder Berliner 16-jährige Jugendliche hat. Der Mann muss stark sein, Alleinverdiener und eigentlich, dass Männer stark sein müssen, präsent sein müssen, dominant sein müssen. Dieses Rollenbild hatte ich. Und seitdem ich hier bin, habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, gelernt und gesehen, dass es halt nicht so sein muss, dass du auch 100% ein Mann bist, wenn du nicht rumschreist oder wenn du nicht irgendwie dominant bist oder nicht toxisch männlich.
Ich habe mich mit meiner eigenen Männlichkeit stärker auseinandergesetzt, weil ich habe halt so typische Attribute von mir immer abgetan. Ich meinte, hey, ich habe keine Aggression in mir, ich habe keinen Stolz in mir, ich muss mich mit diesen Themen gar nicht auseinandersetzen, weil ich bin ja gut, wie ich bin.
Als Junge muss man sich meistens beweisen in der Schule, dass man stark ist. Man muss sich prügeln, man darf nicht weinen. Wenn man Probleme hat, muss man so tun, als wenn einem das egal ist. Und wir machen das besprechbar, indem wir auch von uns selber sprechen. Ich spreche auch über meine Ängste oder vielleicht über die Beziehung zu meinem Vater oder vielleicht darüber, was das mit mir gemacht hat, dass mein Vater zum Beispiel nie emotionale Nähe gezeigt hat. Also ich gebe jetzt einfach ein typisches Beispiel. Das geht fast allen Männern so, dass sie von ihrem Vater fast keine Liebe gesehen haben, sondern nur Autorität.
Tarek, wie hast du das erlebt in Berlin bei diesem Projekt? Was hast du erfahren? Welche Motivation stand dahinter, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Weil eigentlich könnte man ja schon auch sagen, in ihrer Gesellschaft ist es klar, dass der Mann der Stärkere ist. Und es wäre ja eigentlich blöd, wenn man das jetzt hinterfragt. Dann wird man ja seine eigene Stellung eigentlich untergraben.
Naja, diese Männer waren so richtig gut reflektiert und sie haben mit dem Thema auseinandergesetzt und sie versuchen, mehr hinaus über das Thema zu kommen und diese entsprechenden Erwartungen von den Familien oder Kultur nicht einfach ausholen, nur weil das von ihnen erwartet wurde. Es war für mich eine richtige Überraschung, dass man solcher Jugendliche sieht, weil am Anfang, als sie in den Raum reingekommen sind, sie haben immer so in diesem jugendlichen Sprache gesprochen, so dicker, alter, safe. Dann habe ich gedacht, okay, was wird heute in dem Interview? Ich bin gespannt. Und als wir das Interview gemacht haben, sie waren richtig reflektiert, sie waren richtig schlau. Sie haben mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ich finde es einfach schade, dass diese Projekt nur in bestimmten Städten geben und nicht überall.
Was ich ganz spannend fand, dass die Männer ja unter diesem Druck auch leiden. Also das fand ich ja spannend. Man denkt ja immer, die Frauen sind diejenigen, die leiden, die betroffen sind, die ja Nachteile haben. Aber auch Männer leiden sehr stark unter diesem System und das haben die auch erzählt. Weil die Frage ist ja, die wollen ja nicht unbedingt gewalttätig sein.
Nee, es wurde von denen viel erwartet und sie wurden auch in diese Ecke zugeschoben. Man erwartet von ihnen, dass sie stark sind. Man erwartet von ihnen, dass sie keine Gefühle zeigen. Und so richtige Männer zu sein. Und das versuchen manche Männer, diese Erwartungen zu brechen. Manche schaffen das, manche nicht. Und diejenigen, die das auch schaffen wollen oder das einfach zu verstehen, was ist das von einem Rollenbild und warum bin ich überhaupt hier, sie suchen nach solcher Projekt oder solcher Leute, die sie mit ihnen mal reden kann. Und deshalb finde ich einfach schade, dass dieses Projekt auch nicht hier in Leipzig ist oder auch in anderen Städten für solche Männer, die einfach reflektieren wollen.
Auf YouTube gab es viele Kommentare zu eurem Film, die das toll fanden, dieses Projekt. Ganz zum Schluss, lasst uns doch mal überhaupt auf die Kommentare schauen. Euer Film heißt Islam und Patriarchat. Was befördert Gewalt gegen Frauen? Ist zu finden auf MDR Investigativ, auf YouTube als Exactly und in der ARD Mediathek. Beim Überfliegen der Kommentare habe ich eigentlich grundsätzlich viel Lob gelesen. Man könnte ja jetzt denken, das ist so ein Thema, was wirklich triggert und dass da vielleicht auch viele rassistische Kommentare kommen oder extreme Kommentare. Habt ihr die alle aussortiert oder waren es gar nicht so viele?
Kommentare, die in die rassistische Richtung gehen oder die völlig unkonstruktiv sind, so wie danke Frau Merkel, ja die illegale Zuwanderung ist an allem schuld, die werden aussortiert. Also die werden verborgen, weil es einfach der Diskussionskultur nichts bringt. Wir sind völlig offen für Kritik am Islam generell, an dem Film, an allem. Aber es muss erstens klar sein, dass die Personen auch wirklich den Film gesehen haben und nicht nur die Überschrift und dann schreiben, ja, die Muslime sind an allem schuld und die Kultur passt nicht zu Deutschland oder eben alle abschieben. Da haben wir schon einige gelöscht oder verborgen. Aber es waren gar nicht so viele, wie wir erwartet hatten. Also es war jetzt keine Flut, sondern es waren wirklich viele, die den Film sich angeguckt haben, die Kritik geäußert haben im Sinne von, naja, aber wie ist es denn jetzt wirklich? Oder ich habe das selbst erlebt, ich kenne den und den, ich habe in einem muslimischen Land gelebt. Oder auch selber Muslime, die schreiben, nee, das stimmt überhaupt nicht, bei uns ist das gar nicht so. Und was du auch sagst, viel Lob, dass wir versucht haben, uns konstruktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wirklich inhaltliche Diskussionen, was ich sehr schön finde, wo man sagt, okay, die Leute haben sich den Film angeguckt, die fanden das gut und das schlecht. Und das finde ich halt einfach schön, wenn das eine Diskussion anregt.
Was ich auch immer wieder gelesen habe in den Kommentaren als Lob, dass ihr so mutig seid, weil ihr den Islam kritisiert habt. Da habe ich mich gefragt, findet ihr, dass es mutig ist, den Islam zu kritisieren? Und warum sollte das so sein in Deutschland?
Naja, ich glaube, viele haben Angst, über das Thema zu sprechen, weil man wird dann sofort so vorgeworfen, dass man rassistisch sei, wenn man den Islam kritisiert oder über den Islam irgendwas erzählt. Und deshalb, viele haben Angst, darüber zu reden.
Naja, es ist ein Spannungsfeld, weil es gibt, habe ich eingangs schon erwähnt, ein sehr starkes rechtes Narrativ. Rechte Parteien und Gruppierungen fahren diese Islamkritik sehr, sehr stark. Die fahren die sehr, sehr pauschal. Auch für uns hatten wir jetzt Bedenken, dass wir in diesen Strudel damit reingeraten, ne? Also, dass wir dieses rechte Narrativ bedienen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Punkte, die wir kritisieren können und die wir ganz klar kritisieren. So. Und diesen Spagat zu schaffen, das ist schon schwierig. 5,5 Millionen Muslime leben in Deutschland, das ist die Realität. Ich denke, dass wir einfach darauf gucken müssen und uns ernsthaft und konstruktiv darüber unterhalten und diskutieren, ohne jetzt pauschal zu verurteilen, die Muslime sind so und der Islam ist so. Das ist viel zu vielfältig, um das alles in einen Topf zu werfen. Und das haben wir ja mit diesem Film versucht. Das ist ein Riesenspagat. Und das war so eher die Herausforderung, das irgendwie hinzukriegen. Und natürlich kam die berechtigte Kritik an dem Film auch. Ja, aber warum habt ihr nicht die Türken gefragt? Warum habt ihr nicht Leute aus Pakistan gefragt oder aus den Balkanländern? Das ist ja alles sehr, sehr vielfältig. Und wir haben diesen Ausschnitt gezeigt und gesagt, ja, es gibt problematische Auslegungen und es gibt problematische Einstellungen. Und da sollten wir ein Auge drauf haben. Das heißt aber nicht, dass wir alle in einen Topf werfen.
Ich finde, ihr habt einen sehr aussagekräftigen und sehr umfangreichen Film gemacht. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Julia Kruschwitz.
Dankeschön.
Und Tarek Kellum.
Danke.
Und auch allen, die zugehört haben, ein herzliches Dankeschön. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare freuen. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 30. Juni. Dann ist hier wieder Esther Stefan zu hören. Von MDR Investigativ hinter der Recherche gibt es alle 2 Wochen montags eine neue Folge. Um keine zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es immer in unseren Shownotes und unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Wir hören uns am 28. Juli wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.